Willkommen zum Energiezone-Podcast. Mal wieder ein Manzli-Energiezone. Das haben ja Ilan und ich aufgrund unseres Gründerstresses sträflich vernachlässigt. Aber wir wollen das wieder aufnehmen, weil es passiert nämlich so viel in der Energiezone. Hallo Ilan, wie verbrauchst du gerade deinen Strom? Mit Kohle oder aus erneuerbaren Energien mitten in Berlin?
Moin Alex und hallo, herzlich willkommen an alle Energiezonis, Energiezone-Fans da draußen. Ja, ich sitze am, heute ist der Tag der Deutschen Einheit, Oktober. Wir nehmen auch an Feiertagen auf, bei sonnigen, ich glaube so 10 Grad oder so. Deswegen gehe ich schwer davon aus, dass niedriger Verbrauch, hohe Stromerzeugung durch Solar-PV, ich wahrscheinlich relativ grün bin gerade.
Okay, auch in Berlin, okay, weil ich habe hier, gucke ja gerade auf mein sozusagen OpenWB-Dashboard und da sehe ich, wäre der aktuelle Preis, den ich bezahlen müsste über Tipper in dieser Stunde, wären 21,7 Cent. Das ist, glaube ich, wenn man das das ist ja schon inklusive Netzgebühren. Und das heißt, der Strompreis an der Börse dürfte bei ungefähr 0 Euro liegen für die Mittagsstunde. Das ist ungefähr so die Grenze 20, 21 Cent bei mir, aber ich habe gelesen bei Armani in dem Post, die Stundenzählweise, die ist schon veraltet. Demnächst gibt es jetzt Viertelstundenzählweise. Kannst du mir erstmal erklären, was das jetzt genau bringen soll? Ich fand Stunden schon relativ kleinteilig.
Ja, stimmt. Also im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die man so handelt, ist der Wert des Stroms und die Preisbildung an den Märkten, zumindest das, was wir bisher immer gesehen haben, natürlich höher frequent oder höher aufgelöst, als man das so kennt. Andererseits, wenn man jetzt irgendwie eine Aktie, wenn man einen Preis von einer Aktie an der Börse verfolgt, ändert sich das ja auch schneller als, also Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht, als jetzt nur so stündlich. Also genau, Thema viertelstündliches Day-Ahead-Clearing. Genau, das hat bei den Leuten, die traden, wie zum Beispiel FlexPower und viele andere, natürlich auch für richtig Puls gesorgt und es ging auch durch LinkedIn, ich glaube Armani, Leon hat auch ein paar gute Posts dazu gemacht und es war einfach der Wechsel von viertelstündlich, was wir im, also von stündlich auf viertelstündlich, weil wir hatten im Day-Ahead-Markt noch stündlich, aber in den Märkten, die danach folgen, also den Intraday und Intraday Continuous und so hatten wir auch schon viertelstündlich, deswegen war es auch ein bisschen sozusagen unterschiedliche Trading-Floors, unterschiedliche Trading-Zeitfenster. Unterschiedliche Granularitäten. Im Terminmarkt handeln wir ja sozusagen noch viel kruder. Da ist, glaube ich, die kürzeste Frist sind sozusagen Wochenprodukte. Also die liquidesten sind die Jahresprodukte, Base und Peak einfach für Belieferung über das ganze Jahr. Dann kommt quartärlich, das ist auch immer noch so mit 3 Quartalen im Voraus irgendwie einigermaßen liquide. Und dann die Monats- und Wochenprodukte, die werden schon ziemlich illiquide. Also da gibt es nicht mehr genügend Angebot und Nachfrage, dass die Preisbildung irgendwie super ist. Genau, und Armani hat das, glaube ich, ganz cool, die FlexPower als Company auch so ein bisschen mit Live-Ticker-Atmosphäre da auf LinkedIn angepriesen. Die haben ja das begleitet so ein bisschen wie so ein Sportereignis, wie so ein Live-Sport. Erst mit einer Wette auf LinkedIn, wer den Preisspread zwischen 2 Viertelstunden richtig tippt, weil es eben durch diese Umstellung einfach immer noch sozusagen Umstellungseffekte gibt und der Gewinn war dann irgendwie ein Flexpower-Hoodie oder so und dann die Analyse da am Tag danach, da stand wohl der halbe Trading-Floor bei denen gebannt an dem Bildschirm und was kam da raus? Naja, genau das, was so die Profis ein bisschen erwartet haben, dass es so krasse Preiszacken gibt. Die Trader nennen das so Säbelzahnmuster. Und das konkrete Beispiel und die Relevanz, um es einfach nochmal klar zu machen. An einem Punkt gab es so einen Preissprung von 96 Euro pro Megawattstunde von einer Viertelstunde zur nächsten. Und wir haben sozusagen allgemein, also am Terminmarkt haben wir irgendwas zwischen 70 und 90 Euro pro Megawattstunde. Und dann untertägig, Day Ahead kennt man ja auch schon, da hat man schon mal negative Preise und auch mal irgendwie ein paar hundert Euro, 300, 400 Euro vielleicht so im Extrem mal. Also es gibt schon, aber das sind dann schon starke Sprünge. Also mit 96 Euro pro Megawattstunde echt viel. Und warum ist das für alle da draußen, die nicht den ganzen Tag auf dem Trading-Screen starren, irgendwie trotzdem auch ein bisschen wissig? Naja, ganz einfach, die Preissprünge sind letztendlich pures Gold für jeden, der Flexibilität hat, ne? Also auch für Industriegroßverbraucher, die Flexibilität haben. Stell dir vor, du hast ein Kühlhaus, die sehen, dass der Strom die nächsten 15 Minuten sauteuer wird. Also was machen die? Sollten die machen, auf jeden Fall. So mit Incentive oder irgendwelchen anderen, einfach mal die Kühlung anschalten, also abschalten für eine Viertelstunde, wenn es teuer wird, oder wenn es günstiger wird, halt stärker anschalten.
Aber die Preise kommen ja immer noch wir haben ja immer noch eine Strompreiszone in Deutschland. Das heißt, es könnte ja physisch durchaus sein, dass
das stimmt.
Da, wo das Kühlhaus steht, durchaus auch in der teuren Viertelstunde Überschuss von Strom aus Wind und Solar da ist. Aber weil wir eine zentral konsolidierte Strompreiszone haben, entsteht quasi dieser Preiszacken. Es ist quasi irrational, ist quasi ein Börseneffekt, aber es ist nicht unbedingt der physische Effekt, den das abbildet, lokal.
Genau, klar. Wir haben halt die eine Geburtszone, die eine Preiszone, und deswegen und wir sagen, wir machen Handel für ganz Deutschland.
Aber da hätte ich mal quasi eine Frage, was deine Prognose angeht. Ich hatte vor kurzem einen Artikel gelesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von der Hanna Decker. Da wurde so ein bisschen darüber geredet, dass man das Stromnetz gar nicht so stark ausbauen muss. Heute wird das Stromnetz ja so ausgebaut, dass jeder Solarpark, jede Windkraftpark wird ja immer mit der Spitzenleistung angebunden an Stromnetz. Das heißt, das Stromnetz muss dann auch diese, keine Ahnung, 50 Megawatt verkraften können in der Spitze, aber die findet ja nur selten statt, diese Spitzenleistung. Das heißt, man könnte auch doppelt, dreifach überbauen. Ne? Zum Beispiel bei Solar wäre das ja gar kein Problem. Dann gibt es natürlich in den sonnigen Monaten weniger Einspeisemöglichkeiten, aber da ist der Strom sowieso wertlos, ja, weil sozusagen Negativpreise. Dafür gibt es dann in den Wintermonaten viel mehr Strom. Da könnte man an den gleichen Trafos einfach 3, 4, 5-mal so viel Solar bauen. Ich hätte gedacht, das machen die schon. Das ist ja total unsinnig, immer zum Spitzenstrom das anzubinden. Würde sowas dazu führen, dass dieses Säbelzahnmuster flacher wird, weil dann länger und öfter günstiger Strom zur Verfügung stehen würde?
Ja, also ich glaube, es gibt ja verschiedene Erklärungsansätze, warum es diese Sprünge gibt. Der eine ist natürlich sicher auch, hat irgendwas mit Netzrestriktionen zu tun. Und der andere ist aber auch, dass es dass es einfach sowas wie Betriebsrestriktionen von konventionellen Kraftwerken gibt. So, man nennt es Startup Shutdown Costs oder so Rampen. Also man kann sozusagen nicht beliebig schnell ein- und ausschalten, sondern man kann das nur in einer gewissen Geschwindigkeit. Und das war eben auch ein bisschen der Kern der Nachrichten von Leon in seinen Posts, dass das aber teilweise trotzdem irrational ist, wenn man so bietet, also dass es da ökonomisch sinnvollere Preis- oder Bietstrategien gibt. Für die Überbauung, also du sagst, wenn ich überbaue und dann aber einfach lokal abregel, dann habe ich so einen kontinuierlichen, durch die Abregelung glaubst du, dass du das dann als Profil plättest oder so, ne?
Ja, weil ich habe quasi ja viel länger über den Tag verteilt, über das Jahr verteilt, Strom zur Verfügung. Das kann sich jeder gut vorstellen, man kann das ja auch privat planen. Kann ja sagen, ich habe zwar eine 10 Kilowatt Peak Solaranlage, aber die macht das irgendwie nur, keine Ahnung, 100 Stunden im Jahr, diese 10 Kilowatt Peak. Im Winter kommt da nichts. Wenn mein Dach 4-mal so groß ist, gar kein Problem, speise ich trotzdem maximal 10 Kilowatt Peak ein, habe aber im Winter ein bisschen mehr Strom, weil halt das Bauen dieser Anlagen so günstig geworden ist. Also vor allem ja in der Fläche ist ja noch viel billiger. Da reden wir ja von sozusagen sehr wenigen Euros, die dann quasi 1 Kilowatt Peak dann irgendwie kostet. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Frag mich halt, je mehr regelbare, erneuerbare Energie im Markt ist, je mehr Batterien angeschlossen ist, desto weniger Säbelzahnprofil, desto unglücklicher ist der Armani. Sozusagen, das wird sicherlich noch viele Jahre dauern. Da ist er wahrscheinlich auch in der Trader-Rente schon, bis das ausgebaut ist, weil Gaskarte jetzt ja dagegen steuert. Aber die sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber ich fand es aber total irrational, dass wir das Netz quasi so teuer ausbauen, weil das muss ja ein Incentive sein, ein Interesse, was von den Übertragungsnetzbetreibern kommt, damit sie möglichst viele Zuschüsse bekommen für Netzausbau und dann sagen, nee, wir wollen das eigentlich immer, dass die Maximallast angeschlossen wird. Aber das macht ja bei Erneuerbaren gar nicht so viel Sinn. Zum einen kann man halt eine Batterie daneben bauen, dann kannst du es sowieso schon glätten und du kannst es noch deutlich überbauen. Dann wird es ja vom Profil fast wie ein Grundlastkraftwerk langsam.
Absolut. Aber also die, woher kommt es? Das sind halt etablierte Mechanismen, sehr sicherheitsorientierte Mechanismen, die sich über viele Jahrzehnte etabliert haben, wie man Netzplanung macht. Und das, was jetzt, was du sagst, sind ja als neuere Effekte. Und in der Zeitrechnung von Regulierungsbehörden und von Netzbetreibern, die irgendwie Assets bauen für, keine Ahnung, 30, 40 Jahre, 50 Jahre Betrieb, ist es so, ja, was in den letzten 3 bis 5 Jahren in Kostendegression und Möglichkeiten entstanden sind durch günstige Batterien und durch günstige Erneuerbare, ist ja sozusagen, also in einem Windbeinschlag gerade eben erst passiert. Und deswegen nur um eine kleine Lanze für die auch zu brechen, dass das sich wahrscheinlich noch nicht angepasst hat, sollte schneller gehen, aber kriegen wir wahrscheinlich immer noch.
Got it. Aber ich habe quasi eine gute Nachricht gefunden für den Armani, sozusagen, die das Säbelzahnprofil nach vorne wieder verstärkt. Und zwar haben wir jetzt ja eine Wirtschaftsministerin, die sagt, komm, Gas.
Wow, die Überleitung ist echt gut, ja.
Gas zurück, lass uns wieder abhängig machen von Russland und den USA. Wir brauchen mehr grundlastfähige Gaskraftwerke und hat sie auch starke Lobbyisten an ihrer Seite, wo, glaube ich, alle, die so ein bisschen Ahnung haben von diesem Markt, die Hände im Kopf zusammenschlagen. Sogar die Menschen aus dem Wirtschaftsrat sagen, das kann ja gar nicht sein. Und da hast du ein interessantes Papier gefunden, was möglicherweise ihr Interesse offenlegt. Was ist
ja, Papier? Ja, also ich habe das schon so munkeln hören in Berlin, wenn man sich zum Lunch trifft und irgendwie in der Energiebubble spricht. Aber genau, jetzt habe ich auch einen Artikel dazu gefunden. Ein Journalist hat sich sozusagen rausgetraut damit. Genau, kleiner Lobby-Krimi aus Berlin, der es, wie ich finde, in sich hat. Und du weißt ja, wir schauen immer genau hin und
Wir wollen es ja verstehen. Wenn Gas die bessere Lösung ist für uns alle, sagen wir hier bei Energiezone Gas first. Gar kein Problem.
Genau. Und genau, diese Woche oder ich glaube letzte Woche war das jetzt schon, sah es so aus, als ob RWE und E.ON da irgendwie größere Aufmerksamkeit vom BMWE bekommen oder von Gaskati bekommen haben. Genau, also pass auf, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche stellt den offiziellen Energiewende-Monitoring-Bericht vor, also das war so vor 3 oder 4 Wochen oder so, als die große offizielle Analyse, wo wir stehen und sind wir jetzt mehr Realismus brauchen und vielleicht weniger Erneuerbare, mehr Gas oder so, mal gucken, wie das dann wirklich am Ende kommt, aber gleichzeitig legt sie aber auch einen eigenen 10-Punkte-Plan vor. Und das war so ein bisschen schräg, weil, also es gab halt diese Studien, die ja vom EWI.
Die Schlüsselmaßnahmen zum Monitoringbericht verlinken, die habe ich hier gerade gefunden, verlinken wir in den Shownotes, ja.
Genau. Und es war so ein bisschen schräg, weil irgendwie es gab halt diesen Bericht und der wurde halt irgendwie wissenschaftlich erstellt und da waren jetzt auch gar nicht so viele krass überraschende Gas-News drin, sozusagen, oder Dinge, die abweichen von dem Stand der Technik oder Stand des Wissens. Und genau, sie legt diesen 10-Punkte-Plan vor auf den Tisch. Und das Kuriose war so ein bisschen, die eigenen Fachleute aus dem Ministerium, und da habe ich auch mit ein paar irgendwie sprechen können, die kannten diesen Plan nicht oder kaum und wurden anscheinend irgendwie so zum Kaffeekochen geschickt, während im kleinen Kreis der Ministerin diese Papiere geschrieben wurden. Und das ist untypisch. Ja, normalerweise geht das ja durch die Hierarchien und muss von allen gegengekritzelt werden und so. Und dann, ja, weiß ich nicht, wurde es fast schon ein bisschen dreist. Man muss kein Plagiatsjäger sein, um zu sehen, wo die Inspiration für dieses 10-Punkte-Papier herkommt. Es gibt so dieses ein Positionspapier von RWE und E.ON aus dem Frühjahr irgendwie. Und ich gebe dir mal 2 Beispiele. Also RWE und E.ON schreiben, weit über 15.000 Rechtsnormen belasten die Energiewende. Das Ministerium schreibt dann, über 15.000 Rechtsnormen stellen die Energiewende auf den Prüfstand. RWE und E.ON fordern, man sollte Leitplanken setzen und das Ministerium fordert klare Leitplanken statt die Detailsteuerung. Das ist kein Zufall, dass das jetzt sozusagen fast eine Blaupause. Und der entscheidende Punkt war Wasserstoff und am kritischsten wird es eben da. Da hat das Ministerium quasi die komplette Wunschliste der Konzerne übernommen. Punkt 1, strenge Definition von grünem Wasserstoff soll aufgeweicht werden. Punkt 2, kohlenstoffarmer Wasserstoff, also blauer Wasserstoff aus Erdgas mit CCS wird gleichberechtigt. Und ist ja alles fein, ne? Kann man irgendwie alles, die Meinung kann man ja vertreten, aber und Punkt 3, die heimischen Ausbauziele für Elektrolyseure werden durch flexible Ziele ersetzt, was die höfliche Umschreibung für wir begraben jetzt das Ziel der heimischen Produktion ist. Ja, und deswegen so ein bisschen, also die Vermutung liegt nahe, während also dieser offizielle Monitoringbericht, den die Ministerin selbst, die Ministerin selber vorgestellt hat, vor genau diesen Dingen warnt und mehr Wettbewerb fordert, macht ihr Plan das genaue Gegenteil so ein bisschen. Und da muss man sich schon fragen, Alex, ist das jetzt noch cleverer Lobbyismus oder hat man die Energiepolitik da direkt...
Ich glaube, es ist ein bisschen plump. Plumper als Jens Spahn das macht. Vielleicht sollte sie sich mit ihm unterhalten und sagen, da kann es ja meistens noch 2-3 Jahre verbergen. Aber es passt natürlich quasi zur Partei. Aber es ist natürlich sozusagen ungünstig. Es gibt ja auch viele, die deutlich schlauer sind, auch in diesem Umfeld. Ist natürlich total dämlich, das so zu machen. Das wird ja jetzt jeder vorholen, bei jeder möglichen Gelegenheit, mir Lobbyismus vorwerfen und daran wird sie dann irgendwann auch sozusagen zerbrechen.
Ja, und
das ist ja auch ein bisschen dämlich, das so. Das ist ja auch, ich glaube, es ist auch dumm von E.ON und den anderen, das quasi einfach sie so zu instrumentalisieren, weil das ist ja noch nicht mal mehr verdeckt. Das ist ja nun offensichtlich.
Yeah.
Aber gut, müssen sie selber wissen, was sie da irgendwie, was sie vorhaben. Der Ausbau der Gaskraftwerke wird ja wahrscheinlich in Europa scheitern.
Es geht meistens dann durch die Hintertür durch Europa, dass man sowas dann einfängt, wieder auch aus den Ministerienstrukturen. Aber ich war, ja, also Lobbyismus gab es schon immer, aber es ist halt irgendwie jetzt so.
Ich finde es gar nicht schlimm, wir kommen nachher nochmal zum anderen Lobbyismus-Beispiel,
ja, genau.
Sozusagen, was ich auch sozusagen gut finde. Und wir hatten ja hier im Podcast, aber nicht hier im Podcast, aber im Partner-Podcast Kassenzone mit Thomas Heimann sozusagen gelernt, Lobbyismus ist ja die einzige Art und Weise oder die effizienteste Art und Weise, auch Politik zu beeinflussen und die Dinge, die einem wichtig sind, Unternehmen oder Industrie oder Bürgern, nach oben zu bringen. Ne? Und das lauteste gewinnt. So, das ist nun mal, so funktioniert nun mal auch sozusagen Regierung. Nicht das Beste gewinnt. Das ist halt nun mal, das muss man, glaube ich, akzeptieren. Und deswegen sehe ich das sportlich, aber es ist natürlich schon sozusagen, wenn es im Fußball vergleicht, ist quasi wie so eine Schwalbe, ohne dass 20 Meter in der Nähe ein Gegenspieler steht, dann ist ja schon relativ klar, dass das eine Schwalbe ist. Das ist ziemlich dumm. Aber okay, fair enough. Lass du was Positiveres kommen. Du hast was über Klimakosten gelesen. Wenn ich dich in Erinnerung habe, hier im Vorgespräch sagst du, es macht Sinn, in Klimaschutz zu investieren. Korrekt? Und ich sage
dir,
warum das nicht schlau ist.
Okay. Warte mal, du kommst dann bestimmt mit Resilienz und Unabhängigkeit und so.
Nein.
Nee,
Vielleicht doch.
Okay, aber genau, ist ein Thema, ich dachte jetzt eigentlich, wie für dich gemacht, ehrlicherweise, weil, wenn ich mich richtig erinnere, dann predigst du ja immer mal wieder auch, wir müssen weg von diesem, ich sag mal, Weltverbesserer-Gerede und knallharte Wirtschaftszahlen auf den Tisch legen.
Korrekt.
Darauf kommt's an und wenn es um Energiewende geht, also... Ja, ich würde sagen, der DIW hat geliefert und zwar ziemlich gut. Beim DIW gibt es so ein Format, das nennt sich Wochenbericht. Das ist dann immer, also so nicht ganz so ein Riesenbericht, sondern irgendwie gut aufbereitet, auch in kürzerer, schlankerer Form, aber sehr wissenschaftlich fundiert. Ganz viele Studien von denen und von anderen fließen dann da ein. Also wer sozusagen nicht komplett abgeneigt ist, auch mal ein bisschen wissenschaftlicher zu lesen und mal von Bild und Spiegel und so wegkommt, der kann, das ist eigentlich ein schönes Einstiegsformat in wissenschaftliche Kommunikation. So, halte ich fest, allein in Deutschland hatten wir bis 2021 schon 145 Milliarden Euro an realisierten Klimaschäden. Und das ist ziemlich gut belegt, ne? Also man kann sozusagen sagen, keine Ahnung, Flut im Ahrtal, wie viele Häuser sind überschwemmt worden, müssen neu gebaut werden und keine Ahnung, wie viel kostet es, den ganzen Müll wegzuräumen und so, ne? Also sozusagen ziemlich harte Kosten, die man gut belegen kann. Und was schon irgendwie überraschend ist oder spannend ist, dass es da eine Beschleunigung gibt. Also 80 Milliarden davon sind allein seit 2018 angefallen. Und das ist keine schleichende Entwicklung mehr, sondern das ist irgendwie einfach eine Kostenexplosion, die wir, wenn wir wollen und ehrlich hinschauen und uns die Daten anschauen, einfach gerade live miterleben können. Und jetzt, Achtung, Business Case für Klimaschutz. Der Nutzen, also Kostenseite haben wir, Nutzen ist, jetzt sozusagen kommt die Zahl, die man sich eigentlich irgendwie besonders doll merken sollte. Das Nutzen-Kosten-Verhältnis von Klimaschutzmann liegt laut der Studie zwischen 1,8 und 4,8. Und im Klartext heißt das dann, jeder einzelne Euro, den wir heute in die Hand nehmen, um den Klimawandel zu bekämpfen, zahlt sich volkswirtschaftlich aus mit fast dem doppelten bis fünffachen positiv. Und das bedeutet, also und wie die das herleiten, kann man da nochmal genauer nachlesen, aber da guckt natürlich sozusagen, wie viel kosten uns die Erneuerbaren, wie viel bringen sie, wie viel Gas verdrängen sie und wie viel teure Technologien verdrängen sie und solche Themen. Und auch, also selbst wenn man sozusagen nach Forward-Looking nicht wirklich glaubt, dass, keine Ahnung, die Tonne CO2, die emittiert werden soll, irgendwie 800 Euro statt 300 Euro bepreist sein soll, dann kann man sich halt sozusagen nach hinten ganz gut angucken, weil man eben die Klimakosten, die ja vorher auch geschätzt wurden vor 10, 20, 30 Jahren oder so, die wurden ja geschätzt auch von Wissenschaftlern, die sind halt ziemlich genau so eingetreten, also diese 145 Milliarden. Und das finde ich so irgendwie spannend und ja, so, das sind ja die richtig fiesen Risiken und die sind da noch gar nicht mit drin, also so die ganzen berühmten Kipppunkte und so, die sind noch nicht mit eingepreist. Also Fazit ist meines Erachtens brutal und relativ klar. Die Frage ist nicht mehr so richtig, ob wir Klimaschutz uns leisten können, sondern ob wir uns für uns leisten können, bei der Umsetzung zu zögern. Und ja, meines Erachtens Zeichen sind da. Was hält uns ab, deiner Meinung nach, Alex? Wie würdest du darüber sprechen?
Es hält ab die Übersetzung von volkswirtschaftlichen Nutzen zu betriebswirtschaftlichen, also mikroökonomischen Nutzen. Nur weil es dann der Volkswirtschaft irgendwie besser geht, heißt das jetzt ja nicht, dass ein Unternehmen, was auf grüne Energie umstellt, davon irgendwie was direkt hat. Also die direkte Verbindung ist halt schwierig. Dass für die Volkswirtschaft gut ist, ist, glaube ich, smart und ist, glaube ich, unbestritten. Aber im Detail kostet es ja Unternehmen erstmal Geld, also eine Individualausgabe und alle haben etwas davon. Ne? Weil sozusagen Risiken werden ja in der Regel über die Gesellschaft versichert und diese geringeren Kosten, ja, oder also die Schäden sind ja Risiken, das sind ja keine Gewinne, das sind ja Risiken, die nicht eingetreten wären, hätten wir besser in Klimaschutz investiert, gesamtwirtschaftlich. Das heißt, es gibt eine Entkopplung zwischen individuellem Investment und gesellschaftlichem Nutzen. Das macht es halt schwer für Unternehmen. Bedeutet aber natürlich, dass auf der politischen Ebene nach oben gezogen wird. Du hast es ja vorhin schon genannt, sozusagen Resilienz und Dezentralität. Ich glaube, das sind halt Dezentralität finde ich deshalb spannend, kommen wir hier nochmal zu, in dem New Energy-Ding, was da rausgebracht wurde. Das können Leute richtig anfassen. Die wissen, okay, wenn hier eine Windkraftanlage in meinem Dorf gebaut wird und ich jetzt irgendwie 5 Cent weniger zahle, haben die einen ganz anderen Blick da drauf. Resilienz ist, glaube ich, das Ding der Stunde. Du hast jetzt jeden Tag irgendwelche Drohnen-Themen. Ja, der Flughafen steht still und du kannst jetzt relativ viel packen unter, wir müssen unabhängiger werden, wir dürfen nicht mehr angreifbar sein, irgendwelche Pipelines müssen uns egal sein, sozusagen jedes Dorf kann das gallische Dorf sein, was unabhängig ist. Und es ist übrigens ja auch billiger. Das ist ja das, was mich am meisten überrascht hat, auch in dem Podcast im letzten Jahr. Es ist ja mittlerweile für einige Industrieunternehmen billiger, sich ein Inselstromnetz zu bauen, inklusive Bau, Betrieb und Co. und dann vielleicht noch ein bisschen Weiterverkauf an die Nachbarn, als vom Netz zu kaufen. Das zeigt ja schon sehr deutlich, wie ineffizient eigentlich unsere sozusagen Netz- und Erzeugungskapazitäten gebaut werden. Also da haben ja quasi die Kritiker schon einen Punkt. So wie wir das heute bauen mit den Netzkosten, macht das eigentlich nach vorne keinen Sinn. Dann macht es schon fast Sinn, sich zu entkoppeln und dann selber Strombetreiber zu werden, wenn man in so einem Industrieumfeld lebt, wo man dann auf ein paar großen Batterien, ein bisschen Windkraft, Solar auf allen Dächern dann den Strom erzeugt. Das ist jetzt sicherlich keine Lösung für die Aluhütte, aber für die allermeisten reicht das wahrscheinlich aus. Das wäre so mein Punkt
okay.
Dabei.
Ja, fair Punkt.
Ja, aber wir haben noch mehr Themen. Es reicht ja hier nicht, dass wir hier mit nur ein, zwei Themen vorankommen, sondern ich habe noch auf jeden Fall zwei Themen mitgebracht. Aber
Mach du mal, weil ich habe hier noch Kernfusion, das ist ja vielleicht ein guter Abschluss. Das ist ein bisschen.
Ich dachte, das Thema haben wir schon beerdigt.
Lass zum Schluss machen.
Profiteure ever. Wir haben doch schon so überall Solarenergie. Und das ist ja eine Form von Kernfusionsernte für diejenigen, denen das nicht mehr bewusst werden sollte.
Ja, aber ich glaube, also sozusagen ist ein bisschen jetzt weiter weg von den anderen Themen. Ich mache es gern zum Schluss nochmal kurz und knapp, aber lass gern zum bidirektionalen oder zu der New Energy Studie weitergehen und dann
Genau. Lass mal bidirektional machen. Also, BMW hat ja ein neues Auto rausgebracht, den iX3 oder generell der Autoplattform. Und was mich überrascht hat dabei ist, sie kommen jetzt nicht nur mit einem neuen Auto, was jetzt auch wieder auf dem Niveau ist der chinesischen Herausforderer. Bisschen teurer natürlich, aber Ladeinfrastruktur, also Ladeleistung und Ausstattung und auch Cockpit, alles extrem modern. Sie sagen auch, hey, lieber BMW-Kunde, ab nächsten Jahr, glaube ich, kannst du dir hier auch unsere bidirektionale Wallbox mitnutzen. Kostet auch nur 2.000 Euro, also viel billiger als alles, was heute am Markt gibt. Und dann kommt noch ein Stromtarif von, ich glaube, E.ON mit dazu. Und schon kannst du dein Auto als Batterie nutzen, hast einen deutlich günstigeren Strompreis. Das finde ich schon krass. Ich hätte gedacht, das ist noch viele, viele Jahre weg, dass das jetzt quasi als Komplettlösung kommt von BMW und ja sehr wahrscheinlich auch von Mercedes dann mit den neuen Autos. Ergibt für mich nochmal so ein ganz neues Momentum für die Batteriewende. Wenn jetzt wirklich, das sind ja alles dann große Autos, immer so 80 Kilowattstunden Batterien, wenn da mal ein paar 10.000 im Markt am Stromnetz hängen und von den großen Versorgern quasi als Pufferspeicher mitgenutzt werden können, dann könnte das tatsächlich dazu führen, dass der Strom doch deutlich schneller geglättet wird, also weniger Säbelzahn Profil. Schlechte Nachricht wieder für Armani. Also zwei schlechte, eine gute heute.
Vielleicht vermarktet er ja dann die Autobatterien und kriegt dann da eine Marge drauf.
Ich persönlich als DIY-Bastler würde natürlich daran stören, dass das wieder so eine geschlossene Lösung ist. Also ich brauche das Auto von BMW, die Wallbox von BMW, den Stromtarif dann im Zusammenspiel und da muss ich mir dann weiß ich so nicht genau, wie ich mein eigenes EMS da irgendwie reinbringe, egal ob es jetzt über Grid X läuft oder 1,5. Aber es wäre auf jeden Fall ein Thema, was ich auch nochmal mit Philipp Schröder besprechen würde, wie die da drauf schauen oder ob sie lobbyieren, dass das auch ein offener Standard wird. Fand ich, das war für mich eigentlich so der größte Aha-Moment bei der Veröffentlichung der neuen Klasse von.
Bist du mal BMW gefahren?
BMW gefahren, im Taxi sicherlich und als Mietauto. Ansonsten ist das jetzt war für mich immer eine Marke, die relativ weit hinten ranhing, jetzt wie Audi auch, also technisch abgehängt, vor allem beim Bereich E-Mobilität. Aber jetzt die neue Klasse finde ich jetzt wieder sehr, sehr spannend, was sie da machen. Vor allem das neue Cockpit-Design spricht mich an. Ob das jetzt massenmarktfähig ist, da wetten sie ja drauf. Bin ich gespannt. Ist wirklich sehr progressiver Move. Am Ende. Aber die Designs mit diesen Riesennieren, das hat mir nie so gefallen. Bist du ein BMW-Boy?
Nee, ich bin auch bei den anderen Süddeutschen bisher.
Dafür gleich nochmal eine kleine Anekdote. Ich bin ja quasi sozusagen großer Leser des MyDeals-Forums und sehe dann immer die Deals. Und ich glaube, es gibt keine Automarke, die so stark verloren hat im Ansehen wie Audi, wenn es um die Elektromobilität geht. Und letztens war jetzt da ein Audi, Q4, also sagen E-Audi, ein E-Tron, Q4, irgendwie, also nicht die 6er Größe, 80 Kilowattstunden Batterie für 35.000 Euro. Ich meine, geiler Preis. Ich meine dann halt für 35.000 Euro schon einen relativ großen Audi, können irgendwie 5 Leute mitfahren. Ich glaube, es gibt kaum Autos, die so schlecht besprochen werden wie die E-Trons. Weil die müssen wirklich so schlecht sein, was Reichweite und Software und auch Verarbeitung angeht. Ich glaube, keine Marke hat so hart aufs Maul bekommen wie Audi in den letzten Jahren. Da bin ich mal gespannt, wie da der Befreiungsschlag aussieht. Klar, die hängen auch in dem Volkswagen-Konzern drin mit diesen ganzen Plattformen, aber der Skoda Enyaq wird ja auch positiv besprochen, der ID.7 wird positiv besprochen, aber überall, wo e-tron dran klebt, melden sich direkt 20 e-tron-Fahrer, die sagen, ja, hatte ich auch, nie wieder, würde ich nur noch mit Zuzahlung nutzen von Audi. Schon ganz wichtig. Deswegen finde ich es cool, dass BMW mal so einen progressiven Move macht und jetzt wirklich bidirektionales Laden, große Batterien in Haushalte bringt, die dann zentralisiert werden. Das hat ja Octopus Energy macht das ja auch mit BYD in UK. Da gibt es, glaube ich, so einen Deal, da kannst du einen BYD Seal, glaube ich, kriegst du subventioniert und 12.000 Kilometer kostenlos Ladeleistung, wenn du das Auto mindestens 20 Tage im Monat für jeweils 10 Stunden am Stromnetz hast. Das dürfte fast jeder schaffen, der irgendwie ein Haus hat mit einer Ladestation. Wenn das jetzt ein Markt ist, der sich öffnet, auch über dieses Voranschreiten von BMW, finde ich total cool. Super positiv, dass da jemand diese Initiative nimmt und ja auch jetzt in Vorleistung gegangen ist beim Thema Ingenieursleistung und jetzt Gleichstrom, Wallboxen zu so einem Preis rausbringt. Ne? Die waren ja noch gar nicht verfügbar.
Also Vorleistung ist ein großes Wort. Ich habe es ja auch schon öfter gesagt hier im Podcast. Ich bin grundsätzlich ziemlich enttäuscht mit der deutschen Automobilindustrie, weil ich habe irgendwie 2008 zum ersten Mal über Elektroautos nachgedacht in meiner Abschlussarbeit. Und so, wenn man denkt irgendwie deutsche Ingenieurskunst und so, wir waren da immer Vorreiter, das irgendwie so langsam und so schleppen, jetzt ist 2025, jetzt kommen sie mal endlich. Ich glaube, es wird höchste Zeit, weil wenn du zum Beispiel anguckst, in Norwegen, da gibt es ja super viele Zulassungen, ich glaube fast, sie sind nahe 100% jetzt, der Neuzulassungen sind elektrisch einfach. Und irgendwie so, es war doch irgendwie absehbar und ich fand es irgendwie insgesamt ziemlich langsam und langweilig, was da gekommen ist. Also jetzt von daher gut, dass das BMW kommt, und ich musste bei der BMW-Meldung sofort an unsere Folge mit Johanna von jetzt Neon, aber vorher TUM, also Unternehmertum München, und Markus von einem Mobility House denken. Weil die haben ja damit bei diesem Projekt Grids and Benefits darüber gesprochen, auch was da die Potenziale sind. Wer da nochmal genauer nachhören will, ich weiß nicht, welche Folge, irgendwas 95, 96 oder so war, das müsste das gewesen sein, muss man reingucken. Aber da, von daher cool, wenn BMW jetzt erste Serienfahrzeuge da auch wirklich liefert, was technisch die Grid können und dann da den Hardwarebeweis liefern.
Okay. Jetzt aber noch zum eigentlich wichtigsten Thema, weswegen wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich eine neue Folge Monthly. Wir haben das jetzt auf allen Kanälen gesehen. Und zwar kam jetzt von Roland Berger geleitet eine neue Studie raus. Genau. Im Auftrag von Enpal übrigens, aber in Partnerschaft mit 1,5, Octopus, O-Strom, GridX, Bosch, Eli, Techem, Termondo, Tibber, die gesagt haben,
alle sind mit dabei,
die gesagt haben, wenn wir jetzt mal ein bisschen Gas geben zum Thema dezentrale Lösungen, dann können wir volkswirtschaftlich 250 Milliarden Euro hebeln. Da habe ich gesagt, so geil, warum machen die das denn nicht schon seit ein paar Jahren? Die ganzen großen Konzerne kriegen hier eine Studie nach der nächsten, sozusagen die Gaskarte einfach kopiert, offensichtlich. Ja, warum bauen denn jetzt die erneuerbaren Energieanbieter nicht sozusagen Kopiervorlagen, nennen wir es mal, die dann sozusagen übernommen werden können in die politische Programme? Und das fand ich extrem cool. Die Studie verlinken wir natürlich auch. Hast du mal reingeschaut? Hast du mal Gelegenheit gehabt zu lesen?
Ja, irgendwie 13 Milliarden Euro jährlicher gesamtwirtschaftlicher Mehrwert, 50% geringere Energiekosten für Haushalte und KMU, 100.000 neue Arbeitsplätze waren so die Stichpunkte, die ich mitgenommen habe. Was ich cool fand, es waren 1,5, also dieses Foto, ne, wo die alle da stehen. Also 50 oder, nee, warte mal, ich glaube 5 von 6 waren bei uns schon im Podcast. Also wir scheinen auf jeden Fall die richtigen Leute zu interviewen.
Wir weiterhin auch sozusagen die Gasinteressen vertreten.
Immer.
Ich würde es ja gerne mal verstehen, warum diese Grundlastfähigkeit da so beschrieben wird. Vielleicht verstehen wir auch irgendwas nicht und uns kann da vielleicht geholfen
werden. Aber es ist schon interessant, ne? Also als wir angefangen haben mit Philipp Podcasts aufzunehmen und mit den Octopus und dann Empire ja auch mit Benny Merle und so. Irgendwie, wir haben die ja am Anfang schon als einfach starke Wettbewerber in einem sich entstehenden Markt irgendwie gesehen. Und jetzt treten sie halt so geschlossen auf. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Zeichen der Zeit, dass die jetzt wirklich zusammenarbeiten und Lobby machen, um überhaupt da diese Ideen da weiter, dass die weiter Bestand haben.
Aber auch da, was ich in dieser Studie mir gewünscht hätte, wäre deutlich mehr Pochen auf Resilienz. Schön, also man kann doch jetzt durch die russischen Drohnenattacken und durch die Unzuverlässigkeit sozusagen der USA, kann man doch so hart auf die Resilienzkeule kloppen und sagen, hey, das findet keinerlei Wertschöpfung. Also nicht ein Euro volkswirtschaftliche Leistung entsteht dadurch, dass wir hier eine Stunde Gas verbrennen. Ne? Das kommt nicht von uns, das wird geliefert. So, das entsteht im Grunde genommen nur, wenn wir dezentrale, hier erzeugte Energie und hier verteilte Energie nutzen. Es wird ja sehr stark über Dezentralität in dieser Studie gesprochen. Es wird natürlich sehr stark über den volkswirtschaftlichen Nutzen gesprochen, also CapEx-Einsparungen sozusagen, also 30 Milliarden weniger für Netzausbau, 5 bis 10 Milliarden weniger für zentrale Backup-Kapazitäten. Und vielleicht das auch nochmal, damit das nicht falsch verstanden wird. Also wir werden dezentrale, also zentrale und dezentrale Backup-Kapazitäten brauchen. Das wird in den Regionen, wo es viel Biogas gibt, wird das wahrscheinlich über eine Biogaslösung funktionieren. Das funktioniert aber jetzt auf größerer städtischen Ebene in der Regel nicht so gut. Da wird man schon Gas brauchen. Kurzfristig Erdgas, mittelfristig vielleicht Wasserstoff. Das wird sich noch zeigen, wenn sich das Elektrolyseursthema zeigt. Aber da diese Ersparnis zu pushen und zu sagen, hey, wir können dann billiger wirtschaften. Ja, es liegt an uns, wenn wir das dezentral machen. Es liegt an uns, Flexibilität auszubauen, die am Ende uns gar nicht viel kostet. Also wie gesagt, das Kühlhausbeispiel, was du vorhin genannt hast, wenn das mal 50 Minuten nicht läuft, sind das nur 0,2 Grad weniger oder mehr Temperatur. Aber spielt für die Kühlung jetzt gar nicht so eine große Rolle, hat aber irgendwie hunderte Euro gespart in dieser Viertelstunde. Darum geht's auch.
Schauen wir mal, wie lange die brauchen, um die Resilienz, das Resilienz-Narrativ mit aufzugreifen und das zu nutzen noch mehr.
Ja, also wäre, wenn ich mir gucke, wie gerade jetzt diese ganze Startup-Ökonomie rund um Drohnen oder Drohnenabwehr boomt, wäre das mein absoluter Favorit und zu sagen, naja, also hier jeder Kubikmeter Gas fördert am Ende nur irgendwelche Schurkenstaaten. Also damit meine ich jetzt explizit übrigens nicht die USA, aber alles, was wir an Gas verbrennen, fördert natürlich Infrastruktur, die rund um Gas und Gastransport ausgebaut worden ist. Und es erzeugt halt hier Wertschöpfung. Wir brauchen halt hier Wertschöpfung und dürfen uns da nicht abhängig machen. Da kann man ja auch das ganze Thema China von mir aus auch spielen und sagen, guck mal, jetzt werden wir schon von Batterien und Co. sind wir jetzt irgendwie abhängig. Jetzt haben wir mal die Chance, Produktion zurück nach Deutschland zu holen. Ja, Produktion zurück in Deutschland, 100.000 Arbeitsplätze, die dafür sorgen, dass es bei uns billiger wird. Das ist doch Hammer News. Das würde ich viel stärker nochmal pushen. Was ich mich eher frage ist, wann schafft es diese Studie in die entsprechenden politischen Vorlagen? Weil das ist jetzt ja eine perfekte Kopiervorlage. Also, wenn ich jetzt Katharina Reiche wäre, dann würde ich das doch jetzt kopieren, weil ich kriege doch nur Applaus. Und Katharina Reiche und Co. geht es doch um Machterhalt. Machterhalt funktioniert ja mit Zuspruch und Applaus. Wenn sie jetzt einfach nur E.ON-Standpunkte kopiert, kriegt sie gar keinen Applaus. Sie merkt das, sie bekommt extrem viel Gegenwind, weil diese Standpunkte halt veraltet sind. Ja, einer veralteten Lobby-Interessen sozusagen stärken. Da will ich doch, wenn ich wiedergewählt werden möchte oder eine bessere Position will im Kabinett, funktioniert das doch mit Applaus. Jetzt kann sie jetzt eine neue Kopiervorlage bekommen, daraus kann sie auch einen aktualisierten 10-Punkte-Plan ableiten und würde ja von diesen ganzen Unternehmen ganz viel Applaus bekommen, die ja alle auch digital sehr stark sind. Ich würde das machen. Und dann ist es auf einmal die Solarkarte und nicht die Gaskarte.
Tja, das wäre eine große Wandlung. Aber ja, let's see.
Ja. Die Unternehmen, die ihr beratet, da nochmal eine Abschlussfrage. Ja. Und wo ihr dann auch dafür sorgt, dass deren Stromkosten sinken. Wie stark gehen die denn auf das Thema Unabhängigkeit und Resilienz ein und sagen, naja, jetzt können wir hier einkaufen, aber Herr Momba, haben Sie nicht mal jemanden, der uns hier beraten kann, auf unsere ganzen Dächer ein bisschen Solar zu bauen und da hinten auf dem Acker, da könnten wir euch auch ein Windrad hinstellen, ist doch noch billiger.
Ja, also genau, das ist immer in Verbindung mit, also wenn wir sprechen, ist ja immer Mittelfrist, Langfrist, Beschaffungsthemen, also bessere Energieabsicherungsgeschäfte tätigen, also sozusagen planbar Kosten reduzieren für die Zukunft. Und da ist oft, haben wir PPAs mit im Angebot und PPAs sind ja für uns wirklich auch nur, also wie gesagt, Power Purchase Agreements, Direktabnahmeverträge mit erneuerbaren Anlagen typischerweise, aber geht theoretisch auch um anderen Erzeuger. Und für uns sind PPAs wirklich auch nur eine Instanz der Klasse Absicherungsgeschäft. Und oftmals kommt man ins Gespräch darüber, dass man sagen kann, ja, also das ist dann eher in Norddeutschland bei produzierenden Unternehmen in Norddeutschland, die natürlich einfach die Windräder sehen und auch sehen, wenn die stillstehen und so weiter und darüber nachdenken. Und die Thematik, machen wir da eine Direktbeteiligung oder finanzieren wir selber was, werden wir sozusagen Projektierer, Projektentwickler, machen nicht nur einen Direktabnahmevertrag des Outputs. Aber da ist dieses Thema Unabhängigkeit und lokale Wertschöpfung, genau, auch immer ein Thema und wird relevant besprochen, auf jeden Fall. Also da ist auch dann Biogas mit dabei, also für diejenigen, die Wärme brauchen. Und ja, also es ist auf jeden Fall schon ein Thema, was da in den Köpfen ist. Genau. Wo wir gerade bei spannenden Diskussionen über die Zukunft von Energiemarkt und Co. sind. Ich habe auch noch was für alle die Lust haben auf Events. Am 16. Oktober veranstalten wir, also ONU Energy mit FlexPower und Incentive zusammen, ein Event in Hamburg, From Fix to Flex. Und da geht es genau darum, wie Industrieunternehmen Energie strategisch steuern und beschaffen können. Und ich habe da sogar die Ehre, auch als Moderator durch den Nachmittag zu führen. Es gibt so eine hochkarätige Panel-Diskussion unter anderem.
In Hamburg?
Wie bitte?
Wo in Hamburg ist das?
Im FlexPower Office.
Genau. 14 Uhr?
Tags, genau. Irgendwie, ich lass mich nicht lügen, aber sowas wie 13 bis 18 Uhr plus oder 14 bis 18 Uhr oder sowas plus Abendessen. Und da gibt es einen Experten von McKinsey, der Flexibilitätsstudie auch vorstellt. Und genau, Vorträge von den einzelnen Unternehmen.
Vielleicht kann
Tim Meyer, der bei uns war.
McKinsey-Experte auch nochmal seinen Gasexperten mitbringen. Über diese Gas-McKinsey-Studie haben wir ja in den ersten Jahren von Energiezonen ja auch ausführlich gesprochen.
Ja.
Aber noch wollten sie sich nicht vor der Kamera äußern.
Genau. Und wenn wir das technisch hinkriegen, da die Panel-Diskussion aufzunehmen, dann strahlen wir die vielleicht sogar auch aus, wenn das von Interesse ist für die Energiezonis. Genau, aber wer also unser Energiefrühstück kennt und gemocht hat und die Diskussionen da spannend fand, da ging es ja auch immer um industrielle Flexibilität, vielleicht ist es da auch spannend. Könnt euch gerne bei mir melden oder das irgendwie auf den jeweiligen LinkedIn-Seiten und so findet ihr auch da die Anmelde-Links. Aber genau, Anmeldung ist noch offen, Link packen wir noch in die Shownotes. Und wäre mega, ein paar von euch Energiezonis da persönlich zu treffen, wie immer. Freue mich drauf.
Geiles Ding. Vielen Dank. Das war's dann schon für die Manzli. Und dann laden wir den jetzt auch mal vielleicht noch am 3.10. hoch. Schauen wir gleich mal, wann er erscheint. Erstmal, tschüss.
Danke, ciao.